So, Augenblick, ah, das geht schon ganz gut. Also, liebe Minna, wir fangen jetzt an. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt hierher gekommen bist. Allerdings nicht zu dem Zweck, zu dem du jetzt hier auf deinem Stuhl sitzt. Aber doch freuen wir uns, dass wir mit dir uns einmal unterhalten können, wie du überhaupt zu der Odenwaldschule gekommen bist. Denn die wir hier noch tätig sind, waren es ja auch schon 1949, 50, 51, manche sogar wie Tode Emmerich ja schon von 47 an. Und wir möchten nun gerne wissen, da wir dabei sind, die Geschichte der ganzen Schule als unsere eigene Geschichte mit anzusehen, wie die einzelnen Etappen, die uns im Einzelnen verschlossen sind, nun ausgesehen haben. Wir wissen also, dass 1945 nach dem Zusammenbruch Deutschlands auch die Odenwaldschule aufgehört hatte zu bestehen. Sachs hatte sie ja weitergeführt, durfte sie dann nicht mehr weiterführen und dann waren die Amerikaner hier. Und wir wissen, dass du, glaube ich, 1946 hierher gekommen bist. Das ist im Grunde alles. Und da hätten wir gerne mal gehört, wie du zu diesem Auftrag gekommen bist. Oder ob du selbst gekommen bist.
Nein, ich bin nicht selber gekommen. Sondern es ist so gewesen, ich lernte den Amerikaner kennen, der hier die Verwaltung hatte. Und der hatte mich in England auch besucht. 1945 waren wir ja schon frei geworden. Ich war aus der Isle of Man schon wieder zurück. Und lebte in England noch und beschloss 1946 nach Deutschland zu gehen. Und da kam Mr. DeLong, hieß er, und fragte mich, welche Absichten ich hätte, ob ich wieder nach Deutschland zurückgehen wollte. Und ich sagte, ja, ich würde gern wieder zurückgehen, ich würde auch gern wieder in eine Schule gehen. Und da schlug er vor, da gibt es doch die Odenwaldschule. Nun kannte ich die Odenwaldschule dem Ruf nach unter Paul Gehebe. Und lachte zuerst und sagte, ja, aber diese Schule ist, glaube ich, steht auf einem sehr anderen Boden, als auf dem ich gestanden habe. Ich habe ja früher in Deutschland eine Schule gehabt, die einen politischen Charakter hatte und wusste, dass diese Schule, die Odenwaldschule, davon weit entfernt war, nicht wahr, sondern rein menschlich gesehen und unter freien, liberalen Gesichtspunkten das alles geführt hatte. Und ich sagte, aber immerhin, ich gehe natürlich nicht nach Deutschland zurück, in meine alte Schule, das ist schon ganz ausgeschlossen. Ich gehe auch nicht in den Staatsdienst und diese Schule ist ja zunächst einmal eigentlich ausradiert mit der Vergangenheit von Paul Gehebe. Und wenn ich Mitarbeiter finde, könnte ich sie auch nach meinem Plänen neu gestalten. Und so bin ich herübergekommen, habe sie gesehen und habe das Gefühl gehabt, ja, etwas von dem alten Geist, dieser persönliche Approach, wie sagt man, die Annäherung an das Kind, das gefiel mir sehr, vieles bei Paul Gehebe hat mir überhaupt imponiert. Und sonst war alles leer.
Waren keine Kinder hier?
Es waren nur ein paar Kinder hier. Els Wölken war, glaube ich, schon hier.
Frau Wölken war, glaube ich, schon da. Ja, und Eva Liesegang war ja
wohl. Eva Liesegang war da und Eva Liesegang sprang gleich auf mich zu. Ja. Ich sprang auch in gewisser Weise auf sie zu, denn ich hatte das Gefühl, bei aller genauen Erziehung, die sie eigentlich unter Paul Gehebe erfahren hatte, war doch ein sehr eigenständiger Typus entstanden und das gefiel mir. Dann hatte ich die Vermutung, dass Trude Emmerich wohl kommen würde, sogar mit ihrem Mann.
Ah, ja.
Er war ja eine Zeit lang da hier, nicht wahr? Ich sehe mich da oben in meiner Stube sitzen und wir beschlossen, dass er lieber wieder weggehen sollte. Und so haben wir dann damals angefangen. Also es ist geschehen nicht durch eine Aufforderung von Gehebe-Seite, auch nicht von deutschen Instanzen, sondern von dem Mr. DeLong, der während der ganzen Zeit sehr freundschaftlich die Hand über der Schule gehalten hat.
Und nun warst du hier und es sollte ja ohne Frage wieder eine Schule werden und du sagtest selbst, es waren zunächst mal einige Kinder da. Nun also sind die weiteren Fragen die, wo kommen nun die Kinder her, die diese Gebäude wieder füllen und Wie richtest du nun dir die Schule ein? Übernimmst du da die staatlichen Lehrpläne, die wahrscheinlich in der Zeit vielleicht schon bestanden haben, ich weiß es gar nicht, oder habt ihr euch beschlossen, euch entschlossen, in Anlehnung vielleicht an die Lehrpläne doch etwas Eigenständiges zu machen?
Also das Eigenständige lacht mir doch sehr. Ich bin nie in der Stadtschule gewesen, habe meine ersten Erfahrungen in einer Privatschule in Hamburg gemacht, einer vorzüglichen Schule, hatte eine sehr guten Leitung, wo ich viel gelernt habe. Dann war ich eine Zeit lang bei Hermann Lietz und war also mit den Gedanken, war mit den Gedanken der Landerziehungsheimsarbeit vertraut, auch dass man eigene Wege gehen kann. Und als ich hierher kam, hatte ich sofort das Gefühl, also nun werde ich mal meine mehr pädagogischen Bestrebungen hier zur Entfaltung bringen und die politischen Aspirationen, die ich früher in der Wahlkampagne verfolgt hatte, beiseite legen. Nicht wahr? Und es freute mich sehr, dass ich also rein erzieherisch und unterrichtlich die eigenen Wege gehen konnte. Und da hatte ich nur das Glück, dass ihr kamt. Ja, wirklich.
Ja, wir waren ja sehr bald da. Wir fanden allerdings nur wieder unsererseits, dass wir das Glück hatten, dass du die Leitung hattest, Miller. Wir hatten ja vorhin schon miteinander gesprochen, dass das, was uns heute noch so Freude macht, dass wir nämlich gemeinsam unsere Dinge hier bedenken und besprechen können, wenn wir ehrlich sind, und diese Ehrlichkeit fällt uns gar nicht schwer, im Gegenteil, sie beglückt uns, dass diese gemeinsame Arbeit, dieses gemeinsame Bedenken innerhalb der Konferenzen und ihrer einzelnen Ausschüsse im Grunde ja auf deine
Führung zurückgeht. Dazu darf ich ein Wort sagen. Ich hatte im begrenzten Rahmen doch diese politische Schule mit Erwachsenen eigentlich nur geführt. Es war auch eine Kinderschule dabei, aber mit der hatte ich nicht viel zu tun. Als ich nun diese Schule, eine normale, höhere Schule eigentlich, so wie man rein verwaltungsmäßig sagen muss, übernahm, hatte ich das Gefühl, hoffentlich finde ich ein paar Lehrer, die auch davon wissen, wie das in dieser normalen Schule eigentlich vor sich geht. Und als du kamst, da ging ich, glaube ich, zu Els Wölken oder auch zu Eva Liesegang und sage, also endlich habe ich einen Studienrat. Ich hatte auch ein wenig Angst davor, nicht wahr? Und dann war natürlich das Eintreffen von...
Vorher war Werner Brettschneider, der auch schon
war. Werner Brettschneider war da, nicht wahr? Und Kurt war da. Also es war ein Konglomerat eigentlich bereits. Du warst in der festen Form, von der ich hoffte, die müsste die Schule ja auch bekommen, bewandert. Ich hatte etwas Angst, was sehr gut war. Dann Brettschneider mit einer kühnen Art, seinen Unterricht zu gestalten und das künstlerische und menschliche Milieu von Kurt Zier. Dazu natürlich auch Trude Emmerich, die doch ein wesentlicher Mitarbeiter geworden ist, wuchsen wir in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einer Gemeinschaft zusammen, die der Schule ihr eigenes Gesicht gab. Nämlich einen Unterricht zu führen, in dem die Selbsttätigkeit der Kinder sehr gepflegt wird. Das Pauken trat zurück. Und ein Kollegium, das demokratisch organisiert ist. Und das lag weder also nicht zu sehr daran, dass ich ein Ideal der Demokratie im Kopf hatte, sondern es war mir dieses Gefühl, ich muss mich ergänzen. Nicht wahr? Nun war ich lange Jahre auch draußen gewesen und war vorher in einer ganz eigenen Schule gewesen. Ich war also darauf angewiesen, als ich ein großes Internat übernahm, die Mitarbeiter zu meinen Freunden von vornherein zu machen. Und das war das Wohltun. Und ich habe mich so gefreut, darum konnte ich auch schreiben in meinem Nachwort, das, was damals nur Ansätze war, hat sich zu einer vollen Blüte nun entfaltet. Was mich so wirklich stimmt.
Da freuen wir uns, Mina, dass das sichtbar geworden ist und freuen uns eigentlich auch für dich, dass darin ja auch ein Stück deines Weiterbestehens...
Also aus einer Notlage quasi, kann ich sagen. Nicht aus einem vorgefassten Ideal, das lag nur im Unterricht mit diesem sokratischen Unterricht. Aber sonst in der Gestaltung des Zusammenlebens und des ganzen Aufbaus der Schule weiht mir dieses Gefühl, ich bin auf die Mitarbeiter angewiesen.
Ich gebe zu, Männer, dass wir wirklich, wie du das sehr ehrenvoll für uns ausdrückst, du bist auf uns angewiesen. Ich gebe zu, dass wir nach deinen Plänen versucht haben, das nun in die Stundentafel, in die Stundenpläne, die konkrete Gruppenarbeit hineinzubringen, aber ich entsinne mich noch, dass doch wesentliche Anregungen nicht nur in der Arbeiterkonferenz, sondern auch in der Schulorganisation von dir ausgingen. Beispielsweise die Einrichtung der Rechtsstudienschule. Ich weiß noch genau, wie du eines Tages sagst, da fehlt irgendetwas.
Wunderschön. Denn es war nun so, als ich kam, 1946 kam ich rüber, nicht wahr? Und doch etwas zögernd, vorsichtig in dem ersten Jahr war, dass ich dann sah, dass, du hast ja viel mehr im Kopf. Nicht wahr?
Ja.
Du hast viel mehr im Kopf. Du denkst nicht nur daran, dass du den Brettschneider befriedigst und den Schäfer und den Kurzier und wie sie da alle sind, nicht wahr, und sie zu einer Gemeinschaft machst, sondern siehst du nicht jetzt, dass ich hier noch mehr entfalten könnte. Und so hat sich die Werkstudienschule.
Die hat sich jetzt ganz gut entfaltet und wie gesagt, ich erzähle nämlich noch genau, wie du uns diese Anregung gabst und wie wir natürlich nachher mit dir zusammensaßen, um zu überprüfen, wie geht es nun in den Stundenplan rein? Wie müssen die Lehrpläne aussehen?
Ja.
Das haben wir sicher so gut wir können dazu beigetragen. Und die Werkstudienschule hat sich ja nun zu einem Schulzweig entwickelt, der ja mit eigentlich das Beste.
Der Träger mit der Schule ist.
Man kann schon sagen, mit das Beste hier an der Schule ist. Oder sagen wir mal, der Werkgedanken, der in dieser Werkstudienschule steckt. Du weißt ja auch, dass ja auch Abiturienten.
Ja.
Als Leistungsfach das Werkfach betreiben können.
Das ist aber wunderschön, das wusste ich also so konkret noch nicht. Das heißt, die Werkstudienschule ist ein organischer Bestandteil der ganzen Schule geworden.
Jawohl.
Nicht wahr?
Wenn also ein Kind in der Werkstudienschule sich so entwickelt hat, dass er neben der Entwicklung in dem Manuellen, dass er auch wiederum in das Geistige mit einbringt, das Theoretische fortentwickelt und das kommt sehr oft vor, kann ein Schüler aus der 10. Klasse der Werkstudienschule, schließt es ab, wieder in das Gymnasium zurück und kann dann das Werkfach als ein Leistungsfach weiterbetreiben.
Ja, also es ist ja wunderbar, dass hier eine Möglichkeit ist der Schonzeit, nicht wahr? Wo man sieht, das sich entwickelnde Kind braucht eigentlich mal dieses Eingebettetsein in ein handwerkliches Leben, sein Geist ruht. Aber er wird nicht so abgedrosselt, dass wenn die Schonzeit ihre Früchte getragen hat, geht er raus.
Ja.
Und so ist sie nicht ein Anhängsel, die Werkstudienschule, sondern ein Laboratorium.
Wenn man will,
würde ich sagen. Es ist ein Laboratorium.
Ein absolut integrierter Bestandteil und ein wesentlicher Bestandteil.
Das habe ich immer gehofft und habe kaum geglaubt, dass es so werden könnte. Aber es war ja wunderschön, dass ihr darauf eingingt.
Ja, eben. Und das möchte ich jetzt diesen Gedanken abschließend noch einmal betonen. Du hast es einmal angeregt. Und von der anderen Seite her, du warst ja auch der Minner, der 1949 mit angeregt hat, dass wir die Oberstufe, die wir damals aufbauten, neu bedenken sollten, um nicht dieses klassische Modell der öffentlichen Schule zu übernehmen.
Ja, ja.
Und ich weiß nicht, da sind Sie sicher noch, wie wir ziemlich erregte und hin und her wogende, manchmal zu keinem Ergebnis für die Diskussion hatten, wie wir nun unsere Oberstufe umbauen wollten.
Wer hat doch damals den ersten Plan entworfen?
Es lagen am Anfang zwei Pläne vor, einer von Brettschneider, der etwas, wenn man will, zunächst konventioneller war, aber durchaus ein Reformplan für die Oberstufe, und einer von Herrn Leinhus, der nun doch sehr kühn war.
Ja.
Wir hatten uns nachher geeinigt, diese Leinhosische Konzeption zunächst mal zu realisieren. Das hieß, sah so aus. Ein Kind konnte völlig frei zu wählen, vier Fächer.
Ja.
Mehr sollte es gar nicht betreiben.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht betreiben. Und dazu ein Gesamtunterricht, der sozusagen alles das, was ausfällt, wieder gut machen sollte. Eine Reifeprüfung haben wir nach diesem Muster gemacht und dann haben wir aber schleunigst die Sache neu bedacht.
Ja, ja. Ja, ja.
Das überfordert das Kind, überfordert den Lehrer und auch die Sache, das kommen die einzelnen Fächer gar nicht her.
Nein.
Keine sinnvolle Ausbildung.
Obendrein ist die Wahl der Kinder ja noch zum Teil auch gar nicht ganz richtig, entsprechend dem, was sie wollen.
Ja.
Und dann haben sie sich nur auf diese vier Fächer eingelassen. Aber das haben wir kühnerweise gemacht mal.
Ja, ich weiß noch, da warst du auch noch da.
Ja,
ja, ja, das haben wir wirklich ganz verwegen gemacht. Nun muss man allerdings sagen, es schadet ja nichts. Im Grunde
man müsste mal probieren.
Müsste man den Mut haben und erst muss allerdings dann ehrlich sein, auch die Fehler dann zu sehen und aus den Korrekturen heraus ergibt sich dann.
Also das Erfreuliche war ja eigentlich damals, obwohl wir kein System gehabt haben, wie ihr es heute in der Konferenzausgestaltung habt, dass die Mitarbeit der Lehrer das Entscheidende war und auch immer da war.
Nun warst du ja damals, Minna, selbst auch sehr tätig, ich weiß nicht, ob du dich im Einzelnen noch entsinnen wirst, in einem hessischen Gremium, wie hieß es noch, der Landesschulbeirat?
Landesschulbeirat.
So ähnlich hieß es wohl.
Ja.
Die sich vorgenommen hatten, nun auch die Frage der Schulreform und auch die Frage einzelner Fächer neu zu bedenken.
Ja.
Entsinnst du dich vielleicht da noch, ich glaube, Professor Haupt hieß wohl.
Haupt hieß
Haupt, der Leiter, und Wagenschein arbeitete.
Und Wagenschein arbeitete mit, und Wagenschein und ich waren natürlich immer der linke Flügel da. Und das Gute war, dass ich darauf hinweisen konnte auf Erfahrung.
Ja, eben.
Nicht wahr? Es waren keine Pläne mehr.
Ja, ganz recht.
Und was mich heute so freut, dass die Bedeutung einer Privatschule für das öffentliche Schulwesen als ein Modellfall allmählich anerkannt wird.
Ja, das trifft
ich, was ich vorhin schon gesagt habe, ich finde ja immer noch in unserer Vereinigung, so freundschaftlich sie miteinander arbeitet, wir verwerten die Erfolge, die wir langsam errungen haben in einzelnen Schulen, nicht für die gesamten Vereinigung.
Ja, das fehlt in der Tat.
Also, wir sind alle so Individualisten und sagen, naja, die Odenwaldschule ist so, nicht wahr, und darum mit Marienau ist so, es ist anders.
Ja. Aber es sollte wirklich
der Druck,
nicht mehr so sein.
Der Druck auf das öffentliche Schulwesen, in freien Erfahrungen erworben, das ist doch der große Wert des Privatschulwesens.
Absolut.
Ja.
Absolut. Minna, ich glaube, wir hören jetzt heute Vormittag auf. Ich freue mich, dass es sehr gut ging. Und wenn du erlaubst, können wir nachher für heute Nachmittag eine Zeit noch vereinbaren. Und ich würde da ganz gern hören. Du deutetest vorhin an, dass du in Hamburg in einer Privatschule gewesen seist, die dir viel gegeben habe und auch bei Leeds tätig gewesen seist. Das interessiert uns natürlich ganz besonders, weil wir ja irgendwie alle von Leeds herkommen. Aber jetzt hören wir erstmal auf.